Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Sie sind Vertraute, Rivalen, Lebensbegleiter und Sie sind die längste Beziehung unseres Lebens. Und deshalb widmen wir den Geschwistern heute volle 2 Stunden im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Wie prägen uns Geschwister? Wovon hängt es ab, wie eng wir miteinander verbunden sind? Und was passiert, wenn uns die Brüder und Schwestern das Leben schwer machen? Alle diese Fragen möchte ich heute mit Ihnen besprechen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und natürlich haben wir wie immer 2 Fachleute eingeladen. Nicola Schmidt, Politikwissenschaftlerin, Wissenschaftsjournalistin und Autorin mehrerer Erziehungsratgeber, die alle zu Bestseller wurden, weil der Beratungsbedarf offenbar groß ist. Schönen guten Morgen, Frau Schmidt.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Und bei mir im Studio ist Jochen Rögelein, Familientherapeut mit eigener Praxis in München, der von der Patchwork-Familie bis zur Stiefkind-Konstellation alle Kombinationen kennt und weiß, wie sehr Geschwister einander bis ins Alter hinein beeinflussen können. Morgen, Herr Rögelein.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Mit welchen Anliegen, Herr Rögelein, kommen Menschen zu Ihnen, wenn es um das Thema Geschwister geht?
Wir führen ja eine systemische Praxis für Familientherapie in München und konzentrieren uns jetzt nicht nur auf Elterncoaching. Das ist ein großer Teil, wo Eltern zu uns kommen mit kleinen Kindern und meistens im Alter zwischen 2 und 4 Jahren zum Beispiel. Da gehen dann solche Themen oft schon los. Und dann geht es weiter bei uns über erwachsene Geschwister, die zum Beispiel ein Erbe verteilen müssen und darüber sehr in Streit geraten, zum Beispiel ein ganz eigenes Geschwisterthema. Weil da manchmal sehr faule Eier auch ins Nest gelegt werden können mit einem Erbe. Und dann geht es natürlich bei uns auch ganz viel um das Thema Familientherapie mit erwachsenen Kindern. Und auch hier taucht dann plötzlich wieder das Geschwisterthema auf, dass ein Kind den Eltern in der Therapie vorwirft, zu wenig geliebt worden zu sein, benachteiligt worden zu sein und das andere Geschwisterkind sei in irgendeiner Form bevorzugt worden. Also die ganze Palette von Beziehungssystemen, die im Zusammenhang mit Familie- und Geschwisterbeziehungen vorkommen.
Das heißt, es kommen alle Altersklassen, ja. Kommen junge Erwachsene häufiger als früher?
Auf jeden Fall. Es gibt einen, wie soll man sagen, ich werde jetzt 58 Jahre alt und in meiner Generation ist es noch nicht üblich, mit solchen Themen auch nach außen zu gehen, weil Familie ist etwas sehr Intimes. Das ist auch in unserer Generation so beigebracht worden. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das als Kind auch gelernt habe. Was in der Familie ist, wird nicht nach außen getragen. Es bleibt in der Familie. Es gibt quasi Tabus, nach außen darüber zu sprechen. Und solche Tabus weichen in jüngeren Generationen, Gott sei Dank, sage ich mal, einfach jetzt auch auf, was dazu führt, dass jüngere Generationen sehr offen sind für überhaupt Beziehungsthemen, aber auch für Kommunikation, für psychologische Themen und natürlich letztendlich auch für unsere ganze systemische Thematik natürlich.
Welchen Einfluss üben Geschwister denn überhaupt auf unsere Entwicklung aus?
Also ich weiß von Einzelkindern und so ging es mir auch, ich bin auch leider ein Einzelkind, dass man als Einzelkind auch gerne fantasiert, man hätte ein Geschwisterkind. Ja. Nicht mit 3 Jahren oder mit 4 Jahren, aber zum Beispiel mit 8 Jahren oder auch mit 14 Jahren, wo ich mir zum Beispiel immer einen Bruder gewünscht hätte, der mir einfach nicht geschenkt worden ist sozusagen. Und das ist bis heute ganz ehrlich auch ein Thema. Ich würde mich heute noch freuen, einen Bruder zu haben. Natürlich in der Annahme, er wäre wie ich und wir würden uns super verstehen, ist klar. Ne? Wir hätten keine Probleme, ist klar. Also da ist auch natürlich viel Fantasie dabei. Aber Geschwister haben natürlich eine riesengroße Bedeutung für uns. Sie haben es schon angedeutet, die längste Beziehung in unserem Leben, die längste biografisch mögliche Beziehung. Das ist manchen Menschen gar nicht klar, was das eigentlich bedeutet in unserem Leben. Wegen der Nähe- und Distanzregulation, wegen der Familie, aus der wir stammen, dem Dorf, in dem wir aufgewachsen sind, dem Stadtteil, der ganzen Familiensituation und so weiter, die wir ja als familiäres Vermächtnis, wie wir ja auch sagen, mit uns herumtragen. Wir sind uns sehr, sehr ähnlich, auch wenn wir manchmal sehr, sehr unterschiedlich sind.
Frau Schmidt, Ihr Buch Geschwister als Team verheißt schon auf den ersten Seiten, jetzt zitiere ich, zuverlässige Wege, um den Frieden wiederherzustellen, wenn sich Kinder gestritten haben. Das lässt ja nicht nur aufhorchen, sondern vor allen Dingen hoffen. Wovon hängt es grundsätzlich ab, ob Geschwister ein Team werden?
Es hängt schockierenderweise tatsächlich vor allem von uns Verhalten als Eltern ab, was eine große Bürde sein kann und eine große Verantwortung, aber auch eine große Chance. Also das Erste, was wir auf jeden Fall vermeiden sollten, ist, wir sollten Kinder nicht vergleichen. Und es passiert so schnell. Guck mal, dein Bruder ist schon am Auto. Guck mal, deine Schwester hat ihre Schuhe schon angezogen. Zack. Schon bin ich sauer auf meine Schwester, schon bin ich sauer auf meinen Bruder. Und wenn wir das auf die Spitze treiben mit, dein Bruder hat ja ein besseres Abitur, dann gibt es irgendwann richtig, richtig Stress. Und was wir sonst noch machen, ist, dass wir oft Partei ergreifen. Ne? Also was hast du denn schon wieder gemacht? Du sollst nicht immer deine Schwester ärgern. Das kann halt nicht funktionieren. So züchtig Streit und Rivalität und Eifersucht. Und wenn wir da so ein paar Sachen beachten, wenn die klein sind, dann wird es tatsächlich leichter, wenn sie groß sind.
Sie sind ja zweifache Mutter. Konnten Sie zur Teambildung Ihrer Kinder beitragen oder besteht da noch Nachholbedarf?
Also ich sage es ungern, weil es immer so ein bisschen blöd klingt, aber es ist tatsächlich so, dass meine zwei, die sind jetzt 13 und 16, die kann man super überall hinschicken, die kann ich auch mal ein Wochenende mit Haus und Katzen alleine lassen, die reisen zusammen, die sind tatsächlich ein richtig gutes Team, die haben sich auch in der Wolle, aber die sagen auch selbst immer, Mama, du weißt genau, wenn es drauf ankommt, dann ziehen wir zusammen durch.
War das viel Arbeit für Sie?
Ja, oder? Oh Gott, fragen Sie nicht. Ich habe Stunden, Tage und Wochen auf dem Fußboden verbracht und zwischen diesen Kindern vermittelt und ihnen Empathie beigebracht und Konfliktlösung trainiert. Es war eine unfassbare Arbeit. Aber genau das, was der Herr Rögelein gerade so schön gesagt hat, finde ich so wichtig. Ich habe mir dann immer gedacht, okay, aber irgendwann bin ich nicht mehr da und im Zweifelsfall streiten sie ums Erbe. Und wenn sie es dann nicht gelernt haben, kann ich nichts mehr machen. Also mache ich es einfach jetzt.
Sie sagen, Geschwisterbeziehungen sind ein lebenslanges Projekt und Sie empfehlen, einen Clan zu bilden, um das gestemmt zu bekommen. Wer sollten oder wer können denn die Mitglieder in diesem Clan sein?
Oh, alle unsere Wahlverwandten, die wir uns sammeln. Ne? Also klar, Oma, Opa, Geschwister, Halbgeschwister, Patchwork-Geschwister, alles, was wir heute so am Start haben. Aber auch, also wir haben zum Beispiel eine Babysitterin, die ist seit 10 Jahren bei uns. Sie gehört zur Familie. Ne? Aber auch Nachbarn und Lehrer, Leute, die man aus dem Sport oder aus anderen Vereinen kennt. Also alles Menschen, die helfen, neue Perspektiven zu geben und den Kindern vorleben können, wie man sowas gut macht.
Im Mikrokosmos von Geschwisterbeziehungen spielt sich alles ab, was das Leben an tiefen Gefühlen zu bieten hat. Nähe, Eifersucht, Streit, aber auch, wenn es gut geht, große Zuneigung. Und wir tauchen heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit Nicola Schmidt und Jochen Rögelein in diesen Mikrokosmos ein. Und Dirk Ohlmeier ruft uns an aus dem Auto, wie ich sehe. Guten Morgen, Herr Ohlmeier.
Guten Morgen, hallo.
Grüße Sie. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Geschwistern, wenn Sie denn welche haben?
Ja, positiv. Also ich bin selber eins von 4 Kindern sozusagen, Patchwork-Familie. Mein Vater war vorher verheiratet. Wir sind sehr eng mit den Geschwistern sozusagen aufgewachsen und ich bin in einer Familie groß geworden. Und das funktioniert bis ins hohe Leben. Das ist alles gut. Ja, ich bin jetzt 44 Jahre alt. Meine Herausforderung ist, dass meine Frau Einzelkind ist und aufgewachsen ist. Heute haben wir 3 Kinder. Und da knallt es eigentlich, weil wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und das Thema finde ich eigentlich sehr schwierig.
Wann knallt es besonders?
Naja, ich sage zum Beispiel, Kinder müssen sich raufen, Kinder müssen gegeneinander knallen, weil ich es alles selber erfahren habe. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wie Familie funktioniert mit mehreren Teilnehmern und Geschwistern. Aber meine Frau halt eher nicht. Und da knallt es zwischen uns den beiden, weil ich sage, lass die jetzt aufeinander losgehen, das ist alles okay, ja. Da geht die Welt nicht unter, ja, das brauchen die jetzt, weil ich es früher selber brauchte. Ich habe die Erfahrung, aber die Frage ist, meine Frau sagt dann, das ist jetzt Kampf, das ist jetzt, ne, also wenn sie alleine aufwachsen, in Anführungszeichen, ist natürlich jeglicher Konflikt immer Stress, weil sie hat ja selber nicht die Erfahrung gemacht. Und das ist eigentlich so ein Thema, wo wir beide oft, ja, auch selber dann wieder aneinander knallen.
Ja, das heißt, Sie haben sehr, sehr unterschiedliche Wege, mit zum Beispiel den Konflikten Ihrer Kinder umzugehen. Herr Rögelein, wie kann man dazu einen Kompromiss finden, auch als Eltern? Erste Frage. Zweite Frage, ist wahrscheinlich nicht so gut, diesen Kompromiss vor den Kindern auszutragen, oder?
Richtig. Da hätte ich aber noch kurz, Herr Ohlmeier, eine Rückfrage. Haben Sie denn Töchter, haben Sie Söhne? Ist es beides?
Töchter. 3 Töchter.
3 Töchter. Und wie alt sind die jetzt?
6, 10 und 12.
Also in durchaus unterschiedlichen Entwicklungsstadien auch. Das Problem ist, dass manche Menschen, die als Einzelkind aufgewachsen sind, tatsächlich, wie Sie schon angesprochen haben, nicht über die Erfahrung verfügen, dass man sich streiten und lieben kann, dass beides geht und dass da wirklich eine Erfahrung auch fehlt. Also das ist auch Teil meiner persönlichen Erfahrung, weil ich die nicht hatte. Ich musste das tatsächlich auch im späteren Leben lernen, dass man streiten kann, ohne dass man die Liebe verliert, ohne dass das System zerbricht, ohne dass die Beziehung zerbricht. Und es kann sein, dass Ihre Frau diese Erfahrung einfach noch nicht gemacht hat. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit, das als Thema einfach mal zu stellen, weil das über die Kinder auszutragen ist manchmal ganz schön schwierig, vor allem wenn es vor den Kindern ausgetragen wird. Man fällt sich dann ja auch gegenseitig oft in den Rücken, was die elterliche Autorität sehr schwächen kann einfach auch.
Und was Kinder auch verunsichert.
Natürlich, ja. Also es wäre ganz sinnvoll, das vielleicht auf einer Elternebene, das machen wir zum Beispiel auch, also wir fangen immer erst mit den Eltern an bei uns, bevor wir dann uns überlegen, ob wir die Kinder mit in die Arbeit dazu nehmen, damit die Eltern sich ihrer eigenen Geschichte und ihrer eigenen Beziehungserfahrung an der Stelle auch wirklich mal klar werden können. Und Herr Ullmeier, Sie haben es schon erkannt eigentlich, gell, dass Sie ganz unterschiedliche Erfahrungen haben. Sie kommen ja aus einem sogenannten komplexen Familiensystem, das ist unser Fachbegriff für Patchwork-Systeme, wo Sie ganz unterschiedliche Loyalitätserfahrungen und Beziehungserfahrungen auch machen konnten.
Aber kann das Ehepaar Ullmeier das alleine schaffen oder ist es ratsam, sich da vielleicht mal coachen zu lassen oder sich mal Hilfe zu holen?
Also obwohl ich Therapeut bin, glaube ich, dass man eigentlich immer alles auch alleine hinbekommt. Man sollte sich gar nicht so sehr abhängig machen von uns Ratgebern und Therapeuten und so weiter. Es hat ja viel auch mit Intuition und Lebenserfahrung und Menschenkenntnis auch zu tun und so, ne? Aber manchmal braucht man tatsächlich einen Impulsgeber, einen Stichwortgeber und es ist auch eine unserer Rollen, Stichwortgeber, Impulsgeber zu sein, eine andere Perspektive anbieten zu können oder auch zum Beispiel übersetzen und vermitteln zu können, zum Beispiel zwischen streitenden Eltern, ne? Sie haben es schon gerade angedeutet, auch Sie geraten immer wieder mal in Streit mit Ihrer Frau darüber auch, ne?
Frau Schmidt, Herr Ullmeier, ich würde gerne Frau Schmidt noch mit ins Gespräch reinnehmen und hören, wie sie dran gehen würde.
Also meine erste Frage wäre, wie streiten die Kinder? Denn Streit ist ja nicht gleich Streit. Also das, was der Herr Rüglein gerade gesagt hat, ist ja völlig korrekt. Konflikte und Liebe gehören zusammen. Konflikte gehören ausgetragen, die sind notwendig. Kinder streiten 6-mal pro Stunde, das ist normal. Und wann greifen wir ein? Und meine Erfahrung mit Eltern ist, dass es sehr viel hilft zu gucken, lass uns doch mal so eine Art Qualitätsstandard festlegen, wann greifen wir ein? Und meine Grundregel ist immer, wir greifen immer dann ein, wenn jemand verletzt wird, seelisch oder körperlich. Und bis zu dem Punkt können die das auch gerne mal selber austragen. Und vielleicht ist es möglich, so einen Kompromiss zu finden und zu schauen, okay, was kannst du aushalten, was kann ich aushalten, was halten wir für notwendig und wann gehen wir rein und wann atmen wir durch?
Herr Ullmeier, hilft das?
Jein. Also es ist gar nicht so die Kinderthematik in dem Sinne, wo ich sage, die Kinder wachsen gut auf und die kommen auch gut miteinander klar, aus meiner Sichtweise. Ja, es sind so die kleinen Nuancen. Ich bin zum Beispiel, sag ich mal, mit einer gewissen Freiheit aufgewachsen bei so vielen Kindern. Ne? Also Unabhängigkeit hier. Geh mal zu Aldi und kauf dir was ein, ist kein Problem. Ne? So, aber wenn sie Einzelkind sind, dann glaube ich, war da immer eine Aufsicht, ja. Und das sind so Kleinigkeiten. Jetzt meinen Kindern sage ich zum Beispiel, ach, geht einfach mal an die Ecke, kauft euch was ein, ist kein Problem, ja. Weil ich selber so erfahren habe. Und da fängt dann der Streit an. Wie kannst du denn das machen? Das sind kleine Lebewesen. Also dann geht's los, ja. Und dann fängt auf einmal. Also es ist, glaube ich, eher der Konflikt. Also ist ja auch kein Streit, wir streiten uns nicht, aber das sind immer wieder Themen, wo wir uns aneinander reiben, wo ich sage, mein Gott, jetzt entspann dich mal.
Das ist aber tatsächlich...
Wenn ich dazu kurz was...
Ja, Frau Schmidt,
bitte. Darf ich kurz, Herr Rügel?
Ja, klar.
Also ganz kurz. Also ich bin als Einzelkind auch so aufgewachsen wie Sie als Kind mit vielen Geschwistern. Aus meiner Sicht ist das gar kein Geschwister-Einzelkind-Thema, sondern ich hatte auch eine Mutter, die gesagt hat, kriegst du schon hin, mach mal. Was auch ein Thema ist, sind Sie als Eltern an der Stelle ein Team? Sprich, haben Sie ein gemeinsames Ziel? Können Sie Ihre gegenseitigen Kompetenzen anerkennen? Sie aus der einen Seite, Sie aus der anderen Seite. Sie sind vielleicht ein bisschen lockerer. Ihre Frau ist vielleicht ein bisschen ängstlicher, was an manchen Stellen vielleicht auch gut ist. Und können Sie gemeinsam auf dieses Ziel mit Ihren gemeinsamen Fähigkeiten hinarbeiten? Haben Sie eine Vorstellung von dem gemeinsamen Weg? Wo soll es denn hingehen? Wie wollen wir unsere Kinder denn erziehen? Aus meiner Sicht müssen Sie da gar nicht über die Geschwisterthematik streiten, sondern definieren Sie Ihr Ziel, schauen Sie, wer hat welche Kompetenzen und wie erreichen wir dieses Ziel als Team gemeinsam?
Das setzt aber voraus, dass man sich dann zum Beispiel heute Abend nett zusammensetzt und sagt, komm, wir machen mal einen Plan. Wir überlegen uns mal, was geht und was nicht geht und was unsere Ziele sind. Das muss man schon irgendwie dann mal in Ruhe ausklamüsern.
Es gibt diese Geschwisterthematik, ist, also wie es hier gerade geschildert wird, ist bei uns sehr häufig der Anlass, einen Termin in der Sprechstunde auszumachen. Und dann stellt sich plötzlich heraus, es geht gar nicht um die Kinder, wie Frau Schmidt es auch gerade schon erwähnt hat, sondern es geht eigentlich um den Kosmos, in dem sich Eltern befinden, der manchmal sehr widersprüchlich auch sein kann. Und wir erleben sehr viel Gegensätzlichkeit bei Eltern und staunen immer wieder, weil heute wollen ja zum Beispiel viele Eltern dieses Wir, dieses Eltern-Wir ja auch leben, ohne dass jemals darüber gesprochen worden ist. Also der Konsens auch vereinbart worden ist. Also was geht denn, was geht nicht, was sind unsere Haltungen, wo sind auch Unterschiede in bestimmten Auffassungen? Und da muss man oft erstmal überhaupt vermitteln, dass man, und Eltern auch nahelegen, hey, es geht um diesen Konsens, setzt euch auch regelmäßig hin, besprecht genau. Die Dinge auch im Nachgang unter euch, unter vier Augen, sucht auch mal nach einer Lösung, nach einer gemeinsamen Lösung, nach einer gemeinsamen Haltung. Und wenn das nicht möglich ist, dann erklärt dann in Ruhe euren Kindern, warum ihr das auch unterschiedlich seht.
Mhm. Herr Ullmeier, was ich noch interessant fand, Sie haben ganz zu Beginn gesagt, dass Sie in einer Patchwork-Familie aufgewachsen sind und dass das alles so reibungslos funktioniert hat. Das finde ich toll.
Als Kind.
Ja, genau. Ja, genau, das finde ich großartig, weil ich das von so vielen Patchwork-Familien so anders kenne. Also irgendwann kommt man zur Harmonie, aber am Anfang werden plötzlich Kinder zusammengewürfelt und müssen sich irgendwie vertragen oder sollen irgendwie miteinander auskommen. Wie haben Sie das geschafft als Kind? Können Sie das erinnern?
Nee, ich glaube, das war, da gab es auch einen gewissen Altersunterschied. Also meine Halbgeschwister sind jeweils auch fast 10 Jahre älter. Also das ist schon mal vielleicht ein Altersunterschied. Und wahrscheinlich waren die deswegen klarer. Oder also da, ja, also es sind meine Geschwister. Also da gab es, weiß ich nicht, haben die Eltern viel richtig gemacht. Und wahrscheinlich auch die Kinder hatten irgendwie den Mindset, dass sie sagen, hier, ihr seid jetzt nicht die neue Familie oder so. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das Externe sind oder jetzt Angeheiratete oder so.
Erinnern Sie sich denn daran, was Ihre Eltern getan haben, um Ihnen, den Kindern zu helfen und dem ganzen System zu helfen?
Nein, eigentlich nicht. Also es gab, die Eltern waren es, also ich weiß, mein Bruder, der war immer da und der hat dann Sachen mit uns gemacht. Das war dann der große Bruder. Und vielleicht war der Bruder auch so ein bisschen Vaterersatz in dem Sinne, weil mein Vater war nie so sportlich und so. Und dadurch kam dann der große Bruder und der hat dann Sachen mit uns gemacht, ja. Also das war dann vielleicht auch da einfach eine gelungene Win-Win-Situation als kleiner Junge, dass man dann sagt, wow, super, ich habe einen großen Bruder, der macht Dinge mit mir oder mit uns. Und der war dann auch regelmäßig da. Also für uns zum Beispiel, ich bin in Berlin, die Halbgeschwister kommen aus Hamburg. Und da war es dann auch immer so, dass man trotz der Entfernung immer mal wieder intensive Zeit miteinander hatte. Ja, es war jetzt nicht so, dass die bei uns eingezogen sind und dann über Nacht sozusagen wir von 2 auf 4 gewachsen sind. Mhm. Das war nicht der Fall, sondern es waren dann, wie so reisende Geschwisterkinder. Ne? Aber trotzdem sind wir so eng heute.
In 2 Haushalten, könnte man sagen, gell?
Genau, genau.
Das Thema Patchwork werden wir noch vertiefen. Herr Ullmeier, erstmal vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf und ich bin gespannt, wann Sie sich da mit Ihrer Frau zusammensetzen.
Ja, ich auch.
Danke für den Anruf. Geschwister, danke. Die längste Beziehung unseres Lebens ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur. Wovon, Herr Rögelein, hängt es eigentlich ab, ob Geschwister zu Vorbildern werden, zu Rivalen oder zu Vertrauten?
Ich weiß gar nicht, ob es darauf so eine einfache Antwort gibt, denn jemand, der mir sehr ähnlich ist, kann ein sehr Vertrauter werden und gleichzeitig ein Riesenkonkurrent. Wo sehen wir das? Das sehen wir bei Zwillingsgeschwistern zum Beispiel. Aus der Zwillingsforschung weiß man ja, dass diese Menschen sich sehr, sehr nahe sind und gleichzeitig auch Riesenkonkurrenten füreinander werden können, weil man den anderen nie los wird zum Beispiel, weil man sich immer vergleicht, weil man immer gleich angezogen worden ist und so weiter. Ne? Also dieses Thema Nähe, Distanz, das begleitet, glaube ich, Geschwister ganz stark und wahrscheinlich ist das die allergrößte Herausforderung. Wie lernen die beiden das, oder die Kinder, die da sind? Welche Kompetenzen entwickeln die im Umgang mit Nähe einerseits, wo Verbundenheit erlebt werden kann? auch tiefe lebenslange Verbundenheit, aber auch die notwendige Distanz auch möglich wird. Ich bin anders als du, ich darf auch anders sein als du und es ist auch okay. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon eine große Herausforderung für Eltern auch, Kindern zu helfen, diese Erfahrungen auch machen zu können. Ähnlich wie Frau Schmidt es vorhin schon auch angedeutet hat, bei ihren Kindern auch.
Frau Schmidt, Rivale, Vertrauter, Vorbilder, wovon hängt das ab?
Na, grundsätzlich, finde ich, müssen wir immer verstehen, besonders wenn die ganz klein sind, dass Geschwister um Ressourcen rivalisieren. Und wir denken immer, Mann, jetzt machst du nicht so ein Theater, ob du jetzt die bisschen größere Kartoffel oder die kleinere kriegst oder ob du jetzt rechts oder links auf meinem Schoß sitzt oder 2 Sekunden länger, was soll denn das? Also ich habe mich immer gefragt, warum? Und die Antwort lautet, wir konkurrieren um Ressourcen. Also es geht tatsächlich um die Frage, wer kriegt denn die letzte Kartoffel? Wer wird denn zuerst auf den Arm genommen bei Gefahr? Und das ist ein ganz altes evolutionäres System, in dem Geschwister dafür sorgen müssen, dass sie halt nicht zu kurz kommen. Und davon, wie gut wir das handhaben können, hängt eigentlich ab, ob sie von Rivalen, die so vom Default-Setting her sind, lernen können, zum Team zu werden und dann vielleicht auch zu Vorbildern. Und das, was der Herr Ulmer ja gerade gesagt hat, ist natürlich ein großer Vorteil. Also er hat gesagt, er ist mit 4 Geschwistern aufgewachsen, aber tatsächlich, wenn Geschwister sehr viel älter sind, werden sie natürlich eher zu Vorbildern, als wenn wir nur 10 Monate auseinander sind. Auch das spielt eine große Rolle.
Mhm. Wie löse ich das denn, wenn Sie haben 2 Kinder, so jetzt ist Gefahr in Verzug und Sie können beide auf beide Arme nehmen. Was machen Sie, wenn Sie 3 Kinder haben? Das fällt dann hinten runter, das 3. Kind.
Na, da wird es schon schwierig, aber eben. Im Idealfall habe ich ja nicht 3 Kinder im Abstand von 10 Monaten. Die meisten Eltern lernen das sehr schnell. Wir haben es gerade wieder gehört, wie alt waren die Kinder? 12, 10, dann merkt man, oh, das ist ganz schön eng, das ist ganz schön viel Arbeit. 6. Mhm. Also in der Regel haben wir ja, wenn wir 3 Kinder haben, 2 ältere, 1 ganz junges. Und das Älteste ist aber dann tatsächlich das, was im Zweifelsfall halt dann halt nicht auf den Arm kommt, sondern mitlaufen muss und zusehen muss, dass es das hinkriegt. Und da liegt natürlich auch die Gefahr, dass die uns hinten runterfallen und dann entsprechend sauer werden.
Mhm. Zum Thema Rivalität passt eventuell Reinhard Scholz, der uns aus Braunschweig anruft. Guten Morgen, Herr Scholz.
Ja, guten Morgen.
Was möchten Sie uns mitteilen?
Ja, es ist so, ich bin 74 Jahre alt, habe einen Bruder, der ist etwa 7,5 Jahre jünger als ich. Und er ist eigentlich ein Bruder, den ich mir mal gewünscht habe, als ich Kind war. Und ich habe mich dann gefreut, als er geboren wurde. Und man kann sagen, bis zur Mitte unseres Lebens waren wir immer so in guter Harmonie. Das ebbte dann langsam ab. Und jetzt, wo wir beide im Ruhestand sind, jetzt kommt da irgendwie so ein, von seiner Seite, so empfinde ich das, so eine Art Neid und Missgunst auf. Der Grund darin mag darin liegen, dass ich mal, ehe ich in Ruhestand gegangen bin, Beamter im mittleren Dienst war. Er hat einen Handwerksberuf. Und nun ist es so, dass ich ja Versorgungsbezüge kriege als Beamter. Die liegen um die circa 70%. Und er kriegt die Rente, die liegt dann vielleicht so etwa bei 50%. Und da habe ich das Gefühl, diesen Unterschied, den gönnt er mir nicht. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, wir stammen doch beide aus der gleichen Gebärmutter. Du kannst doch jetzt nicht, wenn der Staat solche Unterschiede macht, die ich auch nachvollziehen kann und auch mit dir gemeinsam als ungerecht empfinde, kannst du doch da jetzt nicht so eine Mauer zwischen uns hochziehen. Und irgendwie kriege ich das nicht hin, dass er mich als Mensch betrachtet, dass er immer nur auf diesen materiellen Unterschied guckt, obwohl es ihm selber gar nicht schlecht geht.
Mhm.
Ich weiß nicht, was ich da noch machen kann. Also es ist immer so, wenn wir zusammen telefonieren oder uns treffen, dann verläuft das Gespräch in den ersten 2 Dritteln ganz normal und auf einmal kommt dann von ihm irgendwie wieder dieses Sticheln. Und da habe ich dann das Gefühl, er will mich provozieren. Es war schon mal so, dass es fast eskaliert ist und ich gedacht habe, jetzt verlässt du hier die Bühne. Mhm. Aber dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt hier aufstehe und weggehe, dann ist das ein Ende für immer und das möchte ich auch nicht. Also ich bin eigentlich daran interessiert, die Beziehung zu ihm als normal aufrecht zu erhalten, aber ihm scheint da nicht so viel dran gelegen zu sein.
Da sitzt irgendwas, Frau Schmidt, ganz tief, ne, in dem 7 Jahre jüngeren Bruder, der sich ja wahrscheinlich als Handwerker auch richtig abgerackert hat. Und der Reinhard hat da auf seinem Beamtenstuhl gesessen und hat sich einen lauen Lenz gemacht, in dessen Augen.
So ähnlich.
Genau, und das wäre wahrscheinlich
Die Kaffeekanne schmeckt. alten Leute, die da über den Flur laufen mit ihren Kuchentellern. So hat er das wohl mal erlebt, genau, als Behörde war und verallgemeinert das ein bisschen.
Und das Problem ist nicht, dass das so ist, sondern das Problem ist, dass das irgendwas anrührt, das weiß der Herr Rügelein wahrscheinlich noch besser als ich, das schon als Kind angelegt wurde. Dieses Gefühl, da wird jemand vielleicht mehr geliebt, bevorzugt, der hat es immer so leicht, ich habe es immer so schwer und diese Sachen kommen dann halt hoch.
Zu unseren menschlichen Schwächen gehört sicherlich eine Form von, sondern Benachteiligungsgefühle. Benachteiligungsgefühle ist eine unserer großen Herausforderungen im Leben, damit zu lernen, dass ich nicht alles haben kann, dass es anderen besser geht, dass andere schneller sind, schöner sind, die bessere Frau bekommen, die bessere Familie haben, auch mehr Geld haben, mehr Rente haben zum Beispiel auch. Weil das ist wieder das große Thema Neid. Und was hat man im Leben gelernt zum Thema Neid? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das tatsächlich eine Geschwisterthematik ist, die von früher schon ist, weil Sie sagen ja, dass Sie mit Ihrem Bruder bis in die Mitte des Lebens eigentlich ganz gutes Verhältnis hatten und dass die Wege dann irgendwie später auseinandergegangen sind. Wir machen ja das ganze Leben lang über Erfahrungen, die prägen uns natürlich auch, ne? Und man müsste sich mal zusammensetzen mit Ihnen beiden und so eine Art Familienrekonstruktion machen, das ist ein Teil unserer Arbeit, und mal den Lebensweg nachvollziehen, den Sie beide gegangen sind. Einfach moderiert mit jemand Drittem, zum Beispiel beim Familientherapeuten, um das mal sich anzuschauen, um was geht's denn eigentlich. Der Volksmund sagt, bei Geld hört die Freundschaft auf. Wenn das bei Freundschaften ist, dann ist es in Liebesbeziehungen ganz oft so. Dann ist es ganz sicherlich auch bei Liebesbeziehungen so, es ist bei Geschwisterbeziehungen so. Geld ist, wenn Geld eine Währung wird für eine Beziehungsgestaltung, wird es oft ganz schwierig. Und darüber müsste man mal sprechen, weil wahrscheinlich geht es gar nicht ums Geld, sondern um Erfahrungen im Leben.
Wie sieht das denn aus, Herr Rügelein, wenn Sie solche Rekonstruktionen machen? Also nehmen wir mal an, Reinhard Scholz könnte seinen Bruder dazu überreden, zu sagen, komm, wir machen mal gemeinsame Sache, wir gucken uns das zusammen an. Und die gehen dann zu einem Familientherapeuten wie Ihnen in Braunschweig. Wahrscheinlich. Was passiert dann?
Man macht dann zum Beispiel natürlich Vorgespräche und schaut mal, kriegt man schon ein Gefühl dafür, um was es gehen könnte. Und in der Familienrekonstruktion in dem Fall zum Beispiel könnte man das so machen, dass beide mal so eine Erzählung aufschreiben aus Familienerfahrungen. Auch Informationen, wie wann die Eltern geboren sind, wann die geheiratet haben. Also mal so Zahlen, Daten, Fakten abzufragen, um mal zu gucken, was ist denn überhaupt da an Wissen, auch als gemeinsames Wissen über die Familie, aus der man stammt. Hier wurde schon von Herrn Scholz die gemeinsame Gebärmutter ja auch angesprochen. Ja. Und dann könnte man mal schauen, wo sind die Lebenswege eigentlich auseinandergegangen? Man macht dann so eine Timeline-Arbeit, so nennt man das zum Beispiel, ne? Und legt dann zum Beispiel zwei Lebenswege nebeneinander. Man versucht es zu visualisieren, es zu zeigen. Schaut mal her, so ist es bei euch beiden gelaufen. Hier scheint es irgendwo eine Abbiegung gewesen zu sein oder so. Ist es plausibel für euch? Und wollt ihr wieder irgendwo zusammenkommen? Könnt ihr zusammenkommen? Welchen Sinn würde das machen? Und was bräuchte es dafür? Das wäre dann so ein lösungsorientierter Ansatz, aber der kommt nicht gleich in der ersten Sitzung, sondern da muss man so ein bisschen den Hintergrund erarbeiten, weil ich lege immer Wert darauf, dass Klienten auch verstehen, was ist denn eigentlich ihr Problem. Weil manchmal ist das, was Klienten uns schildern, ja nur eine Fassade oder eine Projektion oder eine Idee oder ein Erklärungsversuch für das Problem, aber nicht unbedingt tatsächlich das Problem, das dahinter liegt. Zum Beispiel bittere Lebenserfahrung, da hat irgendjemand Insolvenz hingelegt, da hat man eine Scheidung gehabt, die teuer war oder.
Herr Scholz, haben Sie denn mal den Versuch unternommen, mit Ihrem Bruder zu sprechen und zu sagen, lass uns doch mal in Ruhe reden, mir ist das wichtig?
Ja, beim letzten Besuch, den ich bei ihm hatte, hatte ich ja das mich darum bemüht, mit ihm zu reden. Aber wenn wir so eine Therapie anstreben würden, ich glaube, das würde er verweigern. Er sagt, sowas brauche ich nicht, ich habe meine eigene Meinung und ich bin ja auch nicht dumm, ich weiß, wovon ich spreche. Es ist nur so, wir wohnen 100 Kilometer auseinander und er wohnt in meiner alten Heimat und da fühle ich mich manchmal hingezogen, fahre in die Gegend und besuche ihn auch, während er mich nicht besuchen kommt. Weiß ich auch nicht warum, aber...
Dem würde ich gerne noch nachspüren, Frau Schmidt. Kann das daran liegen, weil Reinhard Scholz der Erstgeborene ist, dass er so ein bisschen so ein Verantwortungsgefühl hat oder denkt, ich bin der Ältere, ich musste immer der Klügere sein, der Klügere gibt nach und ich fühle mich ich fühle mich einfach verantwortlich für den jüngeren Bruder.
Also die Frage ist, ist es, weil er die Erstgeborene ist oder weil er Verantwortungsgefühl hat? Wir denken ja oft, die Erstgeborenen sind immer die Verantwortlichen und die Kleinen sind immer die Clowns. Das ist aber
sind so diese Rollenzuschreibungen, ne?
Ja, genau. Ja. Und die in der Mitte sind immer schwierig, die Sandwich-Kinder, die machen immer Ärger. Das ist aber tatsächlich nicht so, dass die Geschwisterposition eine Charaktereigenschaft prägen würde. Es ist so, dass die Rolle, die wir dem Kind zuschreiben, das prägt. Und wenn jetzt das ältere Kind gelernt hat von klein auf, du bist doch der Größere, sei mal vernünftig, dann nimmt es diese Rolle natürlich an. Und insofern, wenn das die Message war, dann kann es natürlich gut sein, dass ich als Älterer denke, Mann, jetzt muss ich das irgendwie hinkriegen. Und als kleineres Kind denke ich mir, nö, da haue ich jetzt erstmal auf den Putz.
Mhm. Naja, vielleicht darf ich dazu mal zwei Sachen zitieren, die er mal gesagt hat und die mich sehr getroffen haben. Beim letzten Besuch war es also so, dass ich dann zu ihm gesagt habe, ich gebe das zu, dass der Staat die Altersversorgung sehr ungerecht
regelt.
Aber guck dir mal die Leute an, die in einem großen VW-Werk arbeiten. Die kriegen ja noch viel mehr Prämien und Dividenden. Ja, die leisten ja auch was, die produzieren ja auch was, die haben es ja auch verdient. Aber Beamte verwalten sich ja nur selbst. Ich hätte ein viel anderes Verhältnis zu dir, wenn du auch einen handwerklichen Beruf gehabt hättest. Mhm. Also mit dem Beamtentum hadert er. Wobei ich immer der Meinung bin, als ich mal angefangen habe mit 15 Jahren, praktisch als Briefträger, da habe ich das auch noch nicht gewusst, wie sich das alles entwickelt. Und das kann er mir doch nicht zum Vorwurf machen.
Da haben Sie völlig recht, weil er nimmt Sie ja in die Kollektivhaftung, was die Beamten angeht. Was können Sie dafür, dass Sie zum Beispiel bei der Post verbeamtet worden sind und dass Sie heute über diese Pensionsleistungen verfügen? Aber Sie sehen, Ihrem Bruder ist es offensichtlich viel wichtiger, eine eigene Meinung zu haben und von der auf keinen Fall abzurücken. Das ist das, was ich vorhin schon mal angeboten habe. Wir versuchen, mit unseren Klienten daran zu arbeiten, auch die eigene Perspektive mal ändern zu können. Und zum Beispiel auch die Perspektive des anderen auch mal einzunehmen. Das schadet nämlich im Leben überhaupt nicht, wenn ich zwar meine Meinung habe, aber auch lernen kann, die Perspektive des anderen auch einzunehmen. Eine Chance ist es auf jeden Fall. Ob es ein positives Ergebnis gibt, weiß man natürlich nicht. Wir arbeiten immer ergebnisoffen, aber versuchen sollte man es.
Herr Scholz, wir drücken die Daumen. Dankeschön für den Anruf aus Braunschweig. In Deutschland wachsen mehr als 3/4 der Kinder mit Geschwistern auf. Wovon hängt es ab, wie gut die sich verstehen? Und wie entwickelt sich das Verhältnis im Laufe des Lebens? Und wie können wir es positiv beeinflussen? Das ist unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur mit der Erziehungsexpertin Nicola Schmidt und dem Familientherapeuten Jochen Rögelein und mit Joachim Werner am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Werner.
Guten Morgen.
Erzählen Sie uns, was haben Sie erlebt mit Geschwistern, Brüdern, Schwestern oder auch ohne?
Mein Bruder ist 3 Jahre jünger als ich. Und ich habe immer gesagt, ich weiß eigentlich nichts über ihn. Wir sind quasi 2 getrennte Menschen. Ich habe... Meine Mutter oder unsere Mutter ist Weihnachten 22 gestorben. Ich habe mich die vergangenen Jahre, also ich wohne 15 Kilometer von unserem, von dem Ort, in dem wir aufgewachsen sind, entfernt, konnte mich also auch ganz gut um meine Mutter kümmern, habe das sehr intensiv gemacht. Mein Bruder ist 1-2 Mal im Jahr mit seiner ganzen Familie bei meiner Mutter eingefallen und hat da 1-2 Tage ist dann 1-2 Tage dort gewesen. Und unser Verhältnis war, wie gesagt, schon immer sehr distanziert. Aber seit dem Tod meiner Mutter ist es völlig eskaliert ins Negative. Ich habe das Gefühl, er hasst mich. Und es gab jetzt auf einmal so ein kleines Fensterchen in die Vergangenheit, weil es um die Entrümpelung des Hauses ging. Mhm. Und er mir einen Preis nannte und meinte, aber wenn der Keller entrümpelt werden soll, müsste ich mehr bezahlen. Und ich bin im Alter von 12, 13 hat mein Vater im Keller ein Zimmer ausgebaut, da kam auch noch ein Bad in den Keller und das war dann mein Reich. Und er blieb oben bei meinen Eltern im Erdgeschoss und jetzt denkt man im ersten Moment, ja, ist doch super, hast da unten dein Zimmer und ist doch eigentlich super, war ja teilweise auch super. Ich musste nur dafür halt die Zärtlichkeiten meiner Mutter im Keller ertragen, die jeden Abend kamen mit, weiß ich, 13, 14, 15, um mir einen Gute-Nacht-Kuss zu geben. Also meine Mutter hat mich mindestens emotional missbraucht. Zu mehr habe ich Indizien, aber keine Beweise. Und jetzt sagt mein Bruder auf einmal, ich müsste für die Entrümpelung des Kellers mehr bezahlen. Das ist das erste Mal, dass er so hat erkennen lassen, was ihn vielleicht so wütend auf ihn macht. Ich habe das Gefühl, er hat sich sein ganzes Leben lang zurückgesetzt in dieser Familie. Nur dafür kann ich nichts. Er hätte sich mit unseren Eltern auseinandersetzen müssen. Und ich bin, komischerweise ging das ganz gut mit mir, bis meine Mutter gestorben ist. Dass ich mir langsam den Boden unterliegt.
Ja, und durch diesen Tod der Mutter, Herr Werner, unsere Leitung wird leider so schlecht. Ich fasse einfach nochmal zusammen. Durch den Tod Ihrer Mutter ist sehr viel hochgekommen, erstens an Erinnerungen, zweitens an bösen Erinnerungen und drittens an möglicherweise auch tiefliegenden alten Konflikten. Herr Rögelein, das ist ein großes Paket.
Ja, mit dem wir jeden Tag zu tun haben. Ich komme ja beruflich ursprünglich auch aus der Pflege, auch aus der ambulanten Pflege. Ich kenne allein diese Thematik, die Herr Werner gerade schildert, seit über 30 Jahren immer wieder. Und man muss schon verstehen lernen, dass eines der großen Probleme in Familien ist, dass man nicht miteinander spricht. Man spricht übereinander und man entwickelt Meinungen übereinander, aber man hat nicht gelernt, miteinander zu sprechen. Also zum Beispiel auch über unterschiedliche Bedürfnisse oder unterschiedliche Erfahrungen auch zu sprechen und hier wieder auch die Bereitschaft zu entwickeln, die Perspektive des anderen einzunehmen. Nur weil wir aus der gleichen Gebärmutter sind oder im gleichen Dorf aufgewachsen sind, den gleichen Namen tragen, heißt es nicht, dass wir die gleichen Erzählungen haben oder die gleichen Erfahrungen haben oder die gleichen Bedürfnisse hatten in dieser Zeit. Es ist also ganz wichtig zu lernen, darüber zu sprechen, weil es ist wichtig, seinen Frieden an der Stelle auch zu machen. Bei all den bisher geschilderten Fällen droht ja am Ende des Tages auch ein Kontaktabbruch und ein Beziehungsabbruch. Und mit dem kommen Geschwister häufig ganz schlecht zurecht. Auch erwachsene Kinder, die den Kontakt zu den Eltern abbrechen, kommen häufig auch sehr schlecht damit zurecht. Es bleibt aber in vielen Fällen nichts anderes mehr übrig, weil diese festgesetzten Meinungen übereinander einfach bedeutsamer sind, als dass man auch seinen Frieden schließt miteinander oder auch mal nach einer gemeinsamen neuen Perspektive zum Beispiel auch schaut. Und auch hier haben wir es, glaube ich, wieder mit sehr starken Benachteiligungsgefühlen zu tun, die kultiviert worden sind über Jahrzehnte hinweg. Das muss man sich ja immer auch vor Augen führen, welchen Zeitraum man da hatte.
Ja, und so festgebacken sind dadurch.
Genau. Und da hilft uns ja die Neurobiologie auch weiter, die uns ja sagen, es bildet sich eine neuronale Bahnung, ein neuronales Netz im Gehirn, so dass auch Wahrheiten, also vermeintliche Wahrheiten, gefühlte Wahrheiten in unserem Kopf sich festsetzen und zu unserer Wirklichkeit an der Stelle auch werden und damit halt zu unserer Beziehungswirklichkeit oder unserer familiären Wirklichkeit. Und noch ein Satz dazu. Ich bin heute fest davon überzeugt, dass Beziehung gelernt werden muss. Wir sind zwar soziale Wesen und wir haben angeborene Möglichkeiten, miteinander umzugehen und in Kontakt mit anderen Menschen zu gehen. Aber Beziehungen, vor allem lange Beziehungen, tiefe Beziehungen, ernste und nahe Beziehungen müssen gelernt werden. Und deswegen muss auch die Kommunikation zum Beispiel gelernt werden. Und das ist in vielen Familien leider nicht der Fall.
Frau Schmidt, das ist wahrscheinlich auch bei Joachim Werner nicht mehr der Fall, weil die Verletzungen so alt und so tief sind. Also da wird Kommunikation schwierig.
Definitiv. Gleichzeitig finde ich, ist es ein wunderbares Lehrstück für uns Eltern, dass wir lernen können, dass wir, wenn wir ein Kind bevorzugen, immer beide Kinder schädigen. Also man denkt ja, naja, du bist ja das bevorzugte Kind, das ist ein häufiges Thema unter Geschwistern. Du wirst ja von Mama total geliebt. Jetzt haben wir von Herrn Werner gerade gehört, was das auch bedeuten kann, von Mama so doll geliebt zu werden und dass es gar nicht immer positiv ist. Und genau das zu lernen, dass wir beide Kinder schädigen, wenn wir eins zurücksetzen, eins bevorzugen, eins immer schimpfen, eins immer hochheben und dass wir damit am Ende die ganze Familie schädigen, finde ich als Prävention total wichtig. Abgesehen davon, dass natürlich klar ist, dass es Grenzen gibt als Eltern, die wir nicht überschreiten dürfen. Und dass wir unsere Kinder da immer wieder beibringen, genau das, was Herr Rögelein gerade gesagt hat, miteinander zu sprechen, die Perspektive des anderen zu sehen, zu lernen, dass das, was in meinem Kopf ist, nicht die Realität ist und Konflikte auf den Tisch zu legen. Und das ist unbequem, aber wenn wir das machen, hilft uns das ein Leben lang genau gegen diese Meinungsbildung, die wir gerade angesprochen haben.
Da beobachtet man natürlich jeden Tag, dass sich sehr viele Eltern dann in ihrer Not behelfen, alle Kinder gleich zu behandeln. Also im Sinne von, wenn ich alle gleich behandelt habe, dann ist es doch gleichberechtigt und dann ist es doch mein Elternhandeln doch bestimmt richtig und niemand wird mir Vorwürfe machen. In den Familientherapien mit erwachsenen Kindern erleben wir dann, dass ein Kind sagt, aber ihr seid mir nicht gerecht geworden, weil ihr alle gleich behandelt habt. Es ist für Eltern ein großes Problem, irgendwas richtig zu machen, glaube ich, und sich zu überlegen, so, ja, wie macht man das jetzt? Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, auf den Einzelnen einzugehen, Unterschiede herauszuarbeiten, immer wieder auch darauf hinzuweisen, da ist jemand auch anders. Was heißt es auch, Rücksicht zu nehmen, sich zurückzunehmen zum Beispiel auch, ne? Und Kommunikation zu lernen.
Und für Herrn Werner bedeutet das wahrscheinlich wirklich, die einzige Möglichkeit ist noch, die Perspektive des Bruders einzunehmen, weil das...
Ja, und vor allem ihn zum Erzählen zu bringen. Man müsste seinen Bruder echt, weil der ist voll, glaube ich, mit Hass, wie er es ja auch beschrieben hat, man müsste ihn zum Erzählen bringen einfach.
Sagt Jochen Rögelein, Familientherapeut mit eigener Praxis in München, der heute zu Gast ist, gemeinsam mit Nicola Schmidt, Politikwissenschaftlerin, Wissenschaftsjournalistin und Autorin verschiedener Erziehungsratgeber. Frau Schmidt, Geschwister müssen ja nicht zwingend genetisch mit uns verwandt sein. Sie haben so eine nicht genetische Schwester, richtig?
Ja, glücklicherweise ist das so. Ich habe natürlich ganz große Bammel gehabt. Ich schreibe ein Buch über Geschwister und bin Einzelkind. Darf ich das überhaupt? Und habe dann bei der Susan Sitzler einen schönen Satz gefunden, der heißt, Geschwister sind die Menschen, die schon immer da waren. Und da fiel mir auf, wow, ich habe eine Schwester. Weil meine beste Freundin, die kenne ich seit über 40 Jahren jetzt. Und wir waren immer zusammen unser ganzes Leben. Und wir sind wie Geschwister. Sie ist meine Schwester. Und das war ein wunderschönes Gefühl.
Ist es eine andere Basis als bei Freundschaften, wenn Sie das Gefühl haben, das ist meine Schwester und eben nicht meine beste Freundin? Oder ist es beides?
Definitiv. Also mit Geschwistern teilen wir ja alles. Und wir haben, und tun das tatsächlich auch bis heute, alles geteilt. Also alles, unser ganzes Leben, all das Schöne, all das Leid. Wir haben uns jeden Tag gesehen. Wir haben uns tatsächlich auch unsere Mütter geteilt. Also wir haben auch beide dieses Gefühl, wir haben eigentlich zwei Mütter. Wir haben nicht zusammen gewohnt, aber sehr, sehr dicht. Und wir sind durch sehr, sehr viele schwere Zeiten gemeinsam gegangen. Und dieses Gefühl, dass da jemand ist, der wirklich alles mitgekriegt hat, so wie es bei Geschwistern halt ist und dem ich alles sagen kann und der immer zu mir steht, weil wir halt eine Verbindung haben, die wie Blutsverwandtschaft ist, das macht ein Geschwister aus.
Und das heißt auch, dass man schon mit Geschwistern Dinge bespricht, die man nur mit Geschwistern bespricht.
Definitiv. Und dass man mit Geschwistern durch Dinge durchgeht, durch die man nur mit Geschwistern durchgeht. Und das macht ja auch Blutsverwandtschaft aus. Man sagt immer, Blut ist dicker als Wasser. Dass Geschwister auch zu dir halten, wenn echt alle anderen sagen, sorry, nee. Also was Familie ja ausmacht, ist, dass man die Familienbeziehung in dem Sinne nicht pflegen muss. Da wird mir Herr Rögelein gleich widersprechen. Natürlich muss man die pflegen, aber Familie ist da. Freunde muss man pflegen, sagt man ja. Und das ist zum Beispiel bei mir und meiner Schwester so, wir haben uns auch mal 10 Jahre fast nicht gesehen. Aber wir wissen immer, dass wir füreinander da sind, weil wir Schwestern sind.
Und man knüpft natürlich auch sofort, auch wenn man sich ewig nicht gesehen hat, da an, wo man zuletzt gestanden hat.
Also exakt, sie wird immer mein Zuhause sein. Egal, ja, wo ich bin, wenn ich zu ihr komme, bin ich zu Hause. Und das ist das, was zählt.
Herr Rögelein, wie ist das bei Ihnen? Sie haben auch Wahlverwandte.
Ja, ich habe auch Wahlverwandte, was eben auch mit meiner Familiengeschichte zu tun hat. Und man sucht sich ja wahrscheinlich auch Berufe aus, die sehr auch mit einem selber zu tun haben. Ich bin sicher nicht für umsonst Familientherapeut auch geworden. Ja. Aber Frau Schmidt, was Sie gerade gesagt haben, Familie ist da, Freunde muss man pflegen. Das ist manchmal genau das Problem ja auch mit Familien, dass man eben nicht mitwächst, eben eher übereinander spricht, als miteinander spricht. Und weswegen wir wahrscheinlich mit Freunden manchmal wirklich weniger Probleme haben als mit unseren Familienangehörigen, weil es genau solche Glaubenssätze gibt. Ich glaube, dass jede Beziehung, die für uns ernsthaft ist, egal ob Freundschaft oder Wahlverwandtschaft, Patchwork oder auch mein Zwillingsbruder, dass es gelebt und gepflegt werden muss und dass man was in Beziehung investieren muss. Und je früher man das versteht, desto besser ist es, weil dann wird man auch lernen, sich zurückzunehmen. Ich habe zum Beispiel auch einen Wahlbruder, der ist fast genau auf den Tag genau 1 Jahr älter als ich. Ach. Wir haben uns im Kinder hinterm Kindergarten auf dem Spielplatz kennengelernt, weil ich wollte ihn verhauen und dann hat er mir seinen größeren Bruder auf den Hals gehetzt. Und seither, das ist, wir haben uns 1972 kennengelernt, das musst du sich mal vorstellen. Ja, wir haben auch eine Art brüderlicher Beziehung. Er ist der jüngste von 4 Geschwistern. Wir haben eine Art brüderliche Beziehung, aber auf keinen Fall so nah, wie Sie das gerade beschrieben haben, Frau Schmidt. Also wir haben, glaube ich, eher diese typischen Dinge, dass man bestimmte Dinge auch nicht miteinander bespricht, weil es vielleicht zu nah ist oder weil man auch Angst hat vor der Bewertung des anderen. Und das ist ein typisches Familienthema. Von daher kommt mir diese Beziehung mit ihm sehr familiär auch vor. Aber wir haben zum Beispiel einen sehr langen gemeinsamen Lebensweg. Das ging mal auseinander, dann ging es wieder zusammen, dass wir dann in der gleichen Stadt gelebt haben, in der gleichen Region gelebt haben, den gleichen Beruf gelernt haben auch. Aber dennoch, wir gehen jetzt beide auf die 60 zu und ich sehe schon, dass wir beide uns auch unterschiedlich entwickelt haben und auch mit ganz unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten ausgestattet sind inzwischen auch, ja. Und wir haben uns aber schon überlegt, ob wir nicht zusammen zum Beispiel auf die Kanarischen Inseln ziehen sollten und da unseren Alterssitz dann eröffnen sollten.
Und da macht ihr dann so Patchwork-Familie.
Sozusagen, ja, genau.
Bei den Patchwork-Familien auch nochmal kurz drauf gucken. Wie kann das gut werden? Wie kann das ein Team werden, wie Frau Schmidt das immer sagt? Also muss man sich vor allen Dingen Zeit lassen, vor allen Dingen, bevor man Patchwork-Familien zusammenführt.
Unbedingt.
Genau, also bitte Zeit. Die brauchen ganz viel Zeit. Wir denken immer, wir lieben uns, wir sind verliebt, wir ziehen zusammen, die Kinder werden das toll finden. Und die Kinder finden es in der Regel überhaupt nicht toll.
Das ist tatsächlich ein echtes Problem, weswegen Patchwork ja auch so verschrien ist in unserer Gesellschaft, im Unterschied zur Kernfamilie, Blut ist dicker als Wasser und so weiter. Die Probleme, die Patchwork-Familien haben, haben unter anderem damit zu tun, dass es den Erwachsenen, vor allem dem neuen Liebespaar, viel zu schnell geht, insbesondere die Kinder gegenseitig kennenzulernen, zusammenzuziehen und diese Dinge, also verschiedene Familiensysteme auch übereinander zu legen, die beileibe nicht zusammenpassen unter Umständen. Allein das ist schon der Faktor Zeit, der da unbedingt benötigt wird. Dann wird das ganze Ding so stark auch romantisiert. Viele Männer zum Beispiel glauben, dass die neue Partnerin unbedingt in die Rolle der Stiefmutter für die eigenen Kinder gehen soll. Das ist ein großes Problem auf der Seite von uns Männern zum Beispiel, was einfach nicht zu Ende gedacht wird. Und wir versuchen zum Beispiel immer da das Gas rauszunehmen und da den Prozess zu verlangsamen und auch Hilfestellung zu geben. Zum Beispiel, dass man einfach mal wartet, bis die Partnerschaft konsolidiert ist, bevor man sich das erweitert in den Kreisen. Und zwar einfach deswegen, weil wir beobachten, dass die Kinder in der Regel, wenn man ihnen die Zeit lässt, uns Patchwork-Systeme total einfach machen. Die reden ganz schnell davon, dass es ein Geschwister ist, ein Bruder, eine Schwester ist und die lassen das Vorwort Stief oder Halb dann einfach weg.
Aha.
Was es ja aber eigentlich offiziell wäre. So. Und von den Eltern ist es, oder auch von den Großeltern manchmal, ist es ganz wichtig, das zu betonen, dass es ein Stiefgeschwister ist. Also dass hier Unterschiede gemacht werden müssen, dass irgendwas besser und irgendwas schlechter sei möglicherweise. Aber die Kinder, gerade Einzelkinder oder auch hier jüngere Kinder, haben wir vorhin gehört, da kommt endlich ein großer Bruder, vermeintlich, mit dem kann ich endlich Fußball spielen und so weiter, was ich mit dem Papa nicht kann. Mich erinnert es immer so ein bisschen an diese Formulierung, es braucht ein ganzes Dorf.
Ja.
Ja, dass Kinder groß werden können und eben nicht nur eine feste Bezugsperson oder definierte Bezugsperson, sondern ein ganzes Dorf. Und Patchwork ist ja nichts anderes als die frühere Sippschaft. Patchwork hat es immer schon gegeben in der Menschheitsgeschichte.
Frau Schmidt, da sind wir wieder bei Ihrem Clan.
Oder? Da sind wir wieder bei meinem Clan. Und beim Clan gilt aber Folgendes, und das vergessen die verliebten Patchwork-Eltern oft. Beim Clan gilt, du musst die anderen respektieren, aber nicht lieben.
Unbedingt, ja.
Und das ist ein Riesenproblem. Ne? Eltern erwarten dann, jetzt habt ihn doch mal lieb, jetzt teil doch mal dein Zimmer mit deiner neuen Patchwork-Schwester, jetzt sei doch mal nett, sei doch mal glücklich, wir verbringen da jetzt das Wochenende, das ist doch toll. Und das funktioniert einfach nicht, weil das sind zwei Systeme, wie Herr Rögelein ja gerade schon gesagt hat. Und vor allen Dingen sind das Leute, die kannte ich gar nicht, die habe ich mir nicht ausgesucht. Und jetzt soll ich plötzlich meine Zeit mit denen verbringen, meine primäre Bezugsperson mit denen teilen, auf jemanden hören, den ich nicht kenne und nett sein? Vergessen Sie es.
Das Erzwingen von Beziehung funktioniert einfach nicht. Beziehung hat auch was mit Freiwilligkeit zu tun. Es hat was mit Zeit zu tun. Ich muss da ein bisschen warm werden mit der anderen Person. Ich brauche auch Zeit, die Person kennenzulernen.
Frau Schmidt, da kurz eingehakt, gibt es da eine Faustregel für die Zeit? Also kann man sagen, ein Jahr, zwei Jahre?
Wir brauchen mindestens 2 Jahre. Immer wenn ein neues Wesen in die Familie kommt, ist das ein Baby oder eine Patchwork-Familie, brauchen wir 2 Jahre, damit das System sich wieder konsolidiert. Also vor 2 Jahren zusammenzuziehen ist eigentlich irre.
Ja.
Und für Patchwork-Geschwister gilt das Gleiche wie für andere Geschwister. Ich darf niemanden vorziehen, ich darf nicht vergleichen. Und wenn ich plötzlich meine Patchwork-Geschwister hüten muss, damit meine Eltern romantisch essen gehen können, weil sie halt noch in dieser Verliebtheitsphase sind, dann bin ich richtig sauer. Und dann habe ich, weil ich nicht sauer sein kann auf meine Eltern, natürlich Wut auf meine Patchwork-Geschwister. Also da müssen wir extrem aufpassen. Mhm. Und ich hatte selber eine Patchwork-Familie mit 6 Kindern bis vor kurzem noch. Und unsere Patchwork-Kinder lieben sich über alles. Wir hatten alles, also von klein bis über 20. Und die lieben sich einfach deshalb, weil nie, wirklich nie irgendeiner in die Pflicht genommen wurde, du musst jetzt mit allen in den Zoo gehen oder du musst auf die aufpassen oder du musst mit denen Weihnachten verbringen, sondern es war immer eine Option. Wir gehen mit den Kleinen in den Zoo, wollt ihr mitkommen? Wir wollen Weihnachten zusammen feiern, habt ihr da Bock drauf? Oder wollt ihr zum anderen Elternteil? Und diese Freiwilligkeit, wie Herr Rögelein auch gerade gesagt hat, diese Freiwilligkeit ist der Trick. Und dann sind die Kinder eigentlich auch total willig. Sie brauchen nur Zeit.
In Braunschweig wartet Martina Koch darauf, mit uns ins Gespräch zu kommen. Schönen guten Morgen, Frau Koch.
Guten Morgen.
Patchwork-Familie oder eigene Familie oder keine Kinder?
Eine eigene Familie. Ich habe eine 2 Jahre ältere Schwester.
Mhm. Ist das schön, die zu haben für Sie? Haben Sie gute Erfahrungen gemacht?
Ja, weil wir sind immer füreinander da gewesen. Schon in der Kindheit. Also ich bin in Feldenhof aufgewachsen, das ist ein Stadtteil von Braunschweig und in den 70er Jahren war das da sehr schön. Das war noch geprägt von Landwirtschaft.
Mhm.
Meine Mutter hat bei einem Spargelbauern Spargel gestochen und mit den Enkeltöchtern waren wir halt befreundet und konnten da halt eben in die Ställe und haben da die Schweine gefüttert, auch wenn wir es nicht durften und all sowas. Also wir hatten wirklich eine schöne Kindheit, bis auf halt eben, wenn mein Papa Alkohol getrunken hat. Das war oft am Wochenende. Da gingen die Väter damals auf den Sportplatz, haben Fußball geguckt und anschließend Skat gespielt. Und dann wurde halt eben auch Alkohol konsumiert. Mhm. Und wenn er dann nach Hause kam, war er halt eben aggressiv und hat das halt eben dann unserer Mutter und uns ausgelassen.
Hm. Ne? Das sind natürlich Situationen, Herr Rögelein, die können auch zusammenschweißen.
Ja, auch die Not bringt Menschen natürlich zusammen.
Und die schweißen extrem zusammen. Und das sage ich meinen Eltern immer, wenn sie sagen, meine Kinder streiten so viel. Sag ich, Leute, es gibt eine Sorte von Geschwistern, die nicht streiten. Und das sind Geschwister, die so unter Druck sind von Seiten der Eltern, dass sie zusammenhalten müssen auf Teufel komm raus, weil sie sonst nicht überleben können. Das heißt, dass eure Geschwister streiten, ist ein gutes Zeichen. Denn das heißt, sie fühlen sich sicher. Ich weiß, es ist nervig, aber seid doch stolz drauf.
Mhm.
Wir haben auch gestritten und uns wieder vertragen. Also so ist es nicht. Also wenn es darauf ankam, haben wir zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Aber wir haben uns halt eben auch ganz normal gestritten, wie das bei Geschwistern halt so üblich ist.
Mhm. Ne? Aber ich nehme aus Ihrem Anruf mit, füreinander da sein trotz allem. Das ist so Ihr Lebensmotto gewesen, wenn ich das richtig höre.
Ja, okay. Und das ist auch heute noch so, weil also meine aufgrund meiner Gewalterfahrung in der Kindheit ist bei mir wohl halt eben, als ich 14 Jahre alt war, bis dahin kann ich die Symptome verfolgen, eine bipolare Störung aufgetreten. Mhm. Also ich bin manisch-depressiv.
Mhm.
Ne? Und meine Familie, also meine Mutter und auch meine Schwester und mein Schwager, meine Nichte, die können es natürlich nicht verstehen. Ich sage immer, wenn ich Krebs hätte, wäre das kein Problem. Ist ja was Physisches, kann man was machen. Aber eine psychische Erkrankung können sie nicht greifen. Ne?
Mhm.
Sie sind dann eher hilflos. Und ich habe, wie gesagt, die Symptome kann ich zurückverfolgen bis zu meinem 14. Lebensjahr. Da lief die Scheidung meiner Eltern. Aber die Diagnose habe ich erst mit Anfang, Mitte 20 bekommen.
Mhm. Aber auch das kann man vielleicht nochmal insofern positiv wenden, Herr Rögelein, als Martina Koch und ihre Mutter und ihre Schwester miteinander im Gespräch sind. Die reden nicht übereinander, sondern die reden miteinander. Auch das ist ja was nicht selbstverständlich ist.
Ja, auf jeden Fall. Auch hier haben wir es wieder, wie Familien machen auch traumatische Erfahrungen. Das Leben ist kein Ponyhof. Auch das, je früher man das begreift, desto besser ist es. Aus der Resilienzforschung wissen wir ja, dass es extrem wichtig ist, sich auch mit Problemen wirklich auch zu konfrontieren, Fähigkeiten zu entwickeln. Auch das, dazu dient ja eigentlich Familie auch, ne? Dass wir auch ausgestattet werden, Kompetenzen zu entwickeln, lebenstauglich zu werden, Stress und Belastungen auch auszuhalten. Die Andersartigkeit hier zum Beispiel mit einer Diagnose, mit einer psychiatrischen Diagnose zum Beispiel auch, in unsere Familie integrieren zu können. Ich glaube, Integration ist ein zentrales Stichwort für Familiendynamiken überhaupt, zu lernen, dass Familie etwas auch integrieren muss. Zum Beispiel die Andersartigkeit, Diagnosen, Krankheiten, Störungen.
Vielen Dank, Frau Koch, für Ihren Anruf aus Braunschweig. Und Claudine schreibt uns, ich bin Mitte 40 und mit 3 Geschwistern aufgewachsen. Früher hatten wir einen engen Kontakt. Nun ist es so, dass alle verheiratet sind mit Kindern, Haus und Garten. Ich bin leider unverheiratet und kinderlos. Seitdem wir so unterschiedlich leben, gibt es immer weniger bis kaum Kontakt. Das bedauere ich sehr. Gibt es einen Tipp, um die Situation zu verbessern? Frau Schmidt, was würden Sie Claudine raten? Mitte 40, 3 Geschwister und alle haben eine Familie, nur sie nicht.
Das Erste, was ich Claudine sagen würde, ist, erstmal ist es normal. Selbst bei Geschwistern, die Kinder haben, wissen wir, dass der Kontakt sehr eng ist in der frühen Kindheit, in der mittleren Kindheit auch noch und dann so zwischen Pubertät und eigener Familiengründung und so weiter sieht man sich deutlich seltener. Und der Kontakt wird dann wieder eng im Alter, wenn die eigenen Kinder aus dem Haus sind, wenn man sich wieder mehr braucht. Das ist erstmal ein normaler Prozess. Und dann, finde ich, ist immer die Frage, was für eine Rolle möchte ich spielen? Also Claudine kann jetzt sagen, naja, ich habe ganz andere Interessen, ich habe keine Lust, in den Zoo zu gehen, ich habe keine Kinder. Oder bin ich vielleicht die Tante, die kinderlose Tante, die ja auch so eine Rolle ist, die super schön sein kann. Yes. Nur die für die Kinder da ist, die vielleicht Patentante ist. Also meine Kinder haben so eine Tante und das ist traumhaft, ne? Das ist total super. Und gerade weil sie keine Kinder hat, sieht sie viele Dinge viel besser als ich und ist viel entspannter. Und das wäre sowas, was ich fragen würde, was wäre denn die Rolle, die Claudine gerne nehmen würde? Oder sagt Claudine, ich hätte gern wieder Geschwister ohne Kinder, damit wir abends weggehen können. Und dann kollidieren halt die Interessen.
Auch da vielleicht wieder der Hinweis, sich in die anderen hineinversetzen und vor allen Dingen mit denen sprechen und sagen, Leute, mir fällt auf, wir haben kaum noch Kontakt, können wir das genau. Irgendwie ändern?
Aber tatsächlich geht es hier auch um Rollen.
Kommunikation und Empathie hilft. Ja. Ne? Also Kommunikation und Empathie hilft immer. Und die Frage, ich empfehle den Leuten immer mal, die andere Seite zu fragen, was brauchst du? Was brauchst du, damit wir uns mehr sehen? Denn ich würde dich gerne mehr sehen. Und da kriegt man oft die spannendsten Antworten.
Das ist aber eben manchmal die Frage, weil ich glaube, in dem Thema geht es ja auch um eine Rollenklärung. Zum Beispiel, welche Vorstellung haben beide Seiten von der Rolle der Tante? Auch dieses Rollenverständnis könnte völlig unterschiedlich sein und dazu führen, dass man eher sich auf Distanz hält in irgendeiner Form. Wir erleben das ja heute mit Eltern zum Beispiel, die auch ganz riesige Probleme mit den Großeltern zum Beispiel haben, weil es einfach heute unterschiedliche Erziehungsstile gibt, andere Beziehungsformen von Eltern zu ihren Kindern und dass es bei vielen Kinderlosen oder zum Beispiel Menschen einer anderen Generation, insbesondere den Großeltern, immer wieder zu Problemen führt im Verständnis, im Gesamtverständnis. Und dann kommt es da manchmal auch gern zu Distanzierungen oder sogar zum Kontaktabbruch, weil man sagt so, das wollen wir, auch die Eltern sagen das wollen wir nicht. Also da geht es erstmal um eine Rollenklärung, zum Beispiel über die Rolle der Tante, das ist nämlich eine offizielle Rolle. Ja. Und es kann auch sehr schön sein, diese Rolle zu spielen, weil das ja eine weitere nahe Bezugsperson aus dem familiären System ist.
Diese Rollen, Frau Schmidt, die bleiben uns ja wirklich ein Leben lang. Also, du bist das erstgeborene Kind, du bist das Sandwichkind, du bist das Nesthäkchen. Wie kommt man als Erwachsener aus dieser Rolle raus, wenn man vor allen Dingen das Gefühl hat, ich bin doch gar nicht das Sandwichkind oder ich bin doch jetzt gar nicht das Nesthäkchen und ich wurde doch gar nicht so verwöhnt, wie ihr immer denkt?
Also das Schönste ist natürlich, wenn wir Eltern hatten, die gesagt haben, ja, du bist das Erstgeborene, du sollst vernünftig sein, aber auch du darfst mal über die Stränge schlagen. Ja, du bist das Nesthäkchen, wir kümmern uns um dich, aber heute erwarte ich, dass der Laden läuft, mein Schatz, weil auch Nesthäkchen irgendwann mal funktionieren müssen. Wenn ich das nicht hatte, kann ich das ja wie nachholen. Also ich brauche ein Umfeld, in dem ich die Möglichkeit kriege, aus meiner Rolle auszusteigen. Und da kann zum Beispiel ein therapeutisches Setting oder ein Coaching-Setting total hilfreich sein. Aber auch einfach Menschen, die mich in einer anderen Rolle erleben. Also zum Beispiel, wenn man umzieht, ist man oft plötzlich in einer Umgebung, die einem doch keinen Stempel aufgedrückt hat. und stellt fest, krass, hier bin ich total kulturinteressiert und flippig und outgoing und in meinem Dorf bin ich ganz leise und still, weil ich war immer die Leise und Stille. Nur so können wir auch als Erwachsene neue Rollen erleben, uns in neuen Rollen erleben. Und da kann auch so was ganz Banales wie ein neues Hobby, in dem ich vielleicht jemand anders Stricken beibringe, mir eine neue Rolle geben, während ich vorher das Nesthäkchen war.
Mhm. Welche Rolle spielt der Altersabstand, Herr Rögelein?
Also der Altersabstand spielt natürlich eine Rolle. Wir hatten mal eine sehr interessante Großgruppenintervention und Aufstellung mit einer Lehrtherapeutin, wo es zum Thema Geschwisterbeziehungen ging. Und dann hat die uns in dem riesigen Raum in verschiedenen Reihen aufgestellt. Also Zwillinge und Einzelkinder in der ersten Reihe, die Erstgeborenen in der ersten Reihe und dann ging das nach hinten. Und dann gab es sogar eine fünfte Reihe. Ja, also von Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, das fünfte Kind zu sein. Und es war für mich also ganz, ganz eindrucksvoll, weil ich stand auch in der ersten Reihe und dachte mir, krass, da hinten ist auch noch jemand. Ich sehe die Person ja eigentlich schon gar nicht mehr. Ja, vor lauter, was alles vorne auch stattfindet und so weiter. Der Altersunterschied kann einfach dazu beitragen, dass wir gar nicht in eine Beziehung kommen, weil unsere Interessen einfach sehr unterschiedlich sind. Wir sind in sehr unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Kinder durchlaufen ja auch extrem viele kurz aufeinanderfolgende Entwicklungsphasen, sodass es passieren kann, dass man da erst im Erwachsenenalter miteinander in Kontakt kommt. Aber auch da haben wir wieder das. Wir müssen das uns dann einfach klar machen. Das ist ein Bruder, eine Schwester, die ist 7 Jahre jünger, 10 Jahre älter. Und ich muss mich bemühen um diese Beziehung. Wir haben im Erwachsenenalter einfach Wahlmöglichkeiten. Wir haben Möglichkeiten, uns zu entscheiden. Wir haben Möglichkeiten, uns mit bestimmten Dingen mal konkret auseinanderzusetzen. Und wir stellen ja bei uns in der Praxis sehr gerne einen Kinderstuhl hin, ja, um zu signalisieren, guck mal, wann rutschst du eigentlich auf den Kinderstuhl? Also wann laufen deine alten Muster eigentlich an? Versuch das doch einfach mal so, ne? Und rutsch mal da auf den Stuhl und dann überleg mal, wie du auf deinen Erwachsenenstuhl zurückkommst. Also dass da auch klar wird, da hat eine Entwicklung stattgefunden. Und werde dir deiner eigenen Entwicklung mal klar und damit auch deiner Wahlmöglichkeiten, die du heute als Erwachsener hast.
Iris Roth hatte eine Wahlmöglichkeit, hat uns eine längere Mail geschrieben und den letzten Satz dieser Mail möchte ich vorlesen. Meine Wahlfamilie ist die meines Neffen, dessen Eltern beide verstorben sind. Für die beiden Kinder meines Neffen bin ich die Oma. Und diese Verbindung macht mich froh. Wie schön. Nicola Schmidt, Autorin des Buches Geschwister als Team und der Familientherapeut Jochen Rögelein sind heute meine Gäste im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, weil wir über Geschwister reden und wir tun das mit Annette Richter aus Limbach. Schönen guten Morgen, Frau Richter.
Guten Morgen.
Grüße Sie. Erzählen Sie uns.
Ja.
Sind Sie eine Schwester?
Ich bin eine Schwester, ja. Entschuldigung, weil ich habe überlegt, rufe ich an, weil es ist alles noch so neu und ja, meine Schwester ist Ostern verstorben.
Ja.
Sie hat mir 3 Wochen vorher, sie hat eine Krebsdiagnose gehabt. Ich bin selbst Krebspatientin, habe auch diese Diagnose bekommen. Und wie gesagt, ich hatte mit meiner Schwester, wir sind 3 Geschwister, wir haben noch einen behinderten Bruder. Ich bin die Große, sie ist die Mittlere. Wir hatten jetzt nicht so ein enges Verhältnis, weil sie war immer so zurückhaltend oder so, wie ich das da ausdrücken soll, sie hat
vielleicht ein bisschen
bereit und nett, ja. Und alles und aber wir hatten nicht so diesen innigen Kontakt. Ich, wie gesagt, wir haben sie Pfingsten beerdigt und ich komme damit nie klar, dass sie da jetzt zum Beispiel nicht offen ein bisschen mit mir darüber gesprochen hat. Ich hätte ihr vielleicht auch eher helfen können. Also es war zu spät. Wenn sie sich eher Hilfe gesucht hätte, würde sie bestimmt noch leben.
Also Sie sind jetzt, Frau Richter, in diesem Stadium, wo Sie so denken, ach, hätte ich doch nur mit meiner Schwester mehr gesprochen, hätte ich ihr doch nur zugehört, aber das hat Ihre Schwester Ihnen nicht so leicht gemacht, weil sie offenbar sehr verschlossen gewesen ist und kaum was erzählt hat.
Sie war hilfsbereit, wir haben noch eine 89-jährige Mutti, sie hat dann nach meiner Diagnose hat sie sich um meine Mutti, um meinen Bruder, um alles so gekümmert und ich habe ihr diese Last übertragen, aber damals, gut, sie war auch noch nicht krank und als gesunder Mensch schaffst du das ja auch, aber dann im Nachhinein, sie hat immer alles so in sich rein gefressen oder wie man so sagt. Und warum war das? Oder wie komme ich jetzt damit klar, um ihr...
Um ihr jetzt näher zu kommen,
näher
als
zu kommen.
Genau.
Ja.
Herr Rögelein, gibt es dafür Möglichkeiten für Annette Richter? Mich durchzuckt gerade so der Gedanke, sie hat noch so viele Fragen an ihre Schwester, sie hätte noch so viel mit ihr klären können oder wollen. Gibt es da die Möglichkeit, das zum Beispiel einfach mal sich von der Seele zu schreiben, einfach mal nur so für sich diese Punkte aufzuschreiben und dadurch einzutauchen, dass man gar nicht mit jemandem redet, sondern es erstmal nur verschriftlicht?
Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und Techniken, aber ganz ehrlich, nicht jetzt. Frau Richter, ich würde Ihnen sehr ans Herz legen, suchen Sie sich eine Trauerbegleitung in einem Hospizbereich zum Beispiel oder auch eine Therapeutin, die auf Trauerbegleitung zum Beispiel spezialisiert ist, weil Sie sind in einer akuten Trauer. Pfingsten war jetzt erst vor einigen Wochen. Das ist ja das eine. Das andere ist ja, dass Sie erst kurz vorher von der tödlichen Krankheit überhaupt erfahren haben. Es sind ja verschiedene Themen, die sich da übereinander schieben. Und ich würde Sie bitten, weil die Trauer, wenn Menschen in der Trauer sind, durchlaufen sie verschiedene Phasen. Und Sie sind jetzt in der Phase der Akuttrauer. Und deswegen würde ich Sie bitten, alles, was da mit Ihrer Schwester zu tun hat, was mit der Vergangenheit zu tun hat, lassen Sie das jetzt einfach mal beiseite. Kümmern Sie sich gerade einfach um sich selber und Ihre Gefühle und natürlich auch um Ihre Angstgefühle, was Ihre Krankheit angeht. Denn auch Sie sind möglicherweise ja lebensbedrohlich erkrankt durch die Tumorerkrankung. Und deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie sich entweder eine psycho-onkologische Betreuung suchen an einem entsprechenden onkologischen Zentrum. Das gibt es heute überall, auch auf dem Land. Ehrenamtliche Hospizbegleiter, Menschen, die einfach darin ausgebildet sind, zuzuhören, Fragen zu stellen, der Trauer einfach einen Raum zu geben. Und das braucht es jetzt einfach. Das wissen wir aus der Trauerforschung, dass man der akuten Trauerphase jetzt erstmal den Vorzug geben muss. Und alles andere, was dann möglich wird, wenn Sie stabil sind, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, das kommt dann. Und da können Sie dann zum Beispiel auch zu einer Familientherapeutin zum Beispiel gehen, da machen Sie einen Therapeutenwechsel, weil sich das Thema dann da ändert. Und dann, aber auch dafür werden Sie einfach Zeit brauchen. Und bitte nehmen Sie sich diese Zeit, weil die brauchen Sie jetzt einfach.
Frau Schmidt, Ergänzung?
Genau das und auch das wieder, Blick nach vorne, alle wir, die wir Kinder haben, sorgen wir dafür, dass sie miteinander reden können, solange sie es noch können und nicht diese Sprachlosigkeit herrscht, die wir jetzt oft gehört haben. Und ich finde auch, dass es Selbstfürsorge ist dann auch immer der erste Schritt. Also ich habe ja auch ein Elternprojekt, das Artgerecht-Projekt und egal in welcher Phase wir sind, jetzt erstmal Selbstfürsorge betreiben, also wirklich ganz banal, genug Wasser trinken, schlafen, an die frische Luft gehen, mich bewegen, die ganz basalen Dinge schaffen. Wir bringen demnächst eine App raus, die genau das für Eltern auch macht. Und wenn wir selber Eltern sind, dann auch für unsere Kinder da sein und wenn wir selbst betroffen sind, für uns da sein. Das ist der erste Schritt.
Frau Richter, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen und ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie uns angerufen haben, trotz Ihrer Trauer und das mit uns geteilt haben. Alles Gute für Sie, Annette Richter. Und da müsste ich jetzt bei Ihnen, Frau Schmidt, nachhaken. Artgerecht-Projekt, haben Sie gesagt. Was ist das?
Nein, ich habe ein Elternprojekt. Ich habe angefangen, Bücher zu schreiben mit der Frage, was ist eigentlich jenseits von Erziehungsmythen und Moden und dem, was jeder mal so erzählt, was sich alle 100 Jahre mal ändert über Kinder, was ist artgerecht von Homo sapiens? Was würde denn die Wissenschaft sagen, was wirklich nachweislich gut ist für Kinder? Und da gibt es viele Aspekte. Wir haben Baby, Kleinkind, Schulkind, aber halt auch Geschwister, Trennungskinder. Da gibt es ganz viel tolle Forschung und im Artgerecht-Projekt bereiten wir das für Eltern so auf, dass sie damit ihren Alltag mit Kindern gut bewältigen können.
Mhm. Mandy Dolmatow ruft uns an aus Flensburg. Guten Morgen,
hallo.
Frau Dolmatow. Grüß Sie.
Moin.
Moin.
Ich rufe an, weil ich fange jetzt erstmal kurz mit mir an. Ich bin 34 Jahre alt, die jüngste in der Familie von mit mir 4 Kindern und habe 2 Eltern. Meine Mutter ist mittlerweile verstorben. Und wo soll ich anfangen? Ich fange mal in der ja, frühkindlichen Phase an, sage ich mal. Ich habe damals mit meinen Geschwistern in einer Wohnung und mit meinen Eltern gewohnt. Das ist ein ziemlich, wie soll ich sagen, toxisches Verhalten in der gesamten Familie gewesen. Ich habe von den drei Geschwistern mit keinem mehr richtig Kontakt heutzutage. Es fing an mit der Schulbildung. Da wurde ich damals anstatt auf die Realschule in die Hauptschule geschickt. Und das ging dann immer so weiter. Ich habe Musik gemacht, zu Hause gesungen und sowas. Und das wurde nicht gefördert. Aber außerhalb der vier Wände war das dann immer, ach, schaut euch meine Tochter, meine Schwester etc. an. Genau, das ist so das erste Ding. Und dann bin ich irgendwann mit einem jungen Mann zusammengekommen. Den haben meine Eltern dann bei uns in die Wohnung mit einziehen lassen. Und als ich mich dann da abkoppeln wollte, konnte das nicht mehr so richtig stattfinden, weil wir halt ja zusammen gewohnt irgendwie auch haben. Mhm. Und dann habe ich den Absprung, sage ich mal, geschafft, indem ich ausgezogen bin und alle Abschlüsse noch nachgeholt habe, etc. pp. Ich habe meinen Hauptschulabschluss dann, wie gesagt, gemacht, Realschule, mhm. Abitur, mein Studium noch gemacht und bin jetzt im Referendariat des Lehramts, also nach dem Lehramt sozusagen, und bin jetzt auf dem Weg, halt Lehrkraft zu werden. So, und jetzt kommen halt die ganzen Probleme, wie soll ich sagen, also ich habe kein Kontakt mehr richtig zu meinen Geschwistern. Sie meiden den Kontakt, sie treffen sich untereinander noch. Sie treffen sich an Feiertagen, selbst an meinem Geburtstag finden Familientreffen, aber ich als exkludierte Person statt. Das, wie soll ich sagen, also es ist ein ganz, ganz schlechtes Verhältnis einfach. Sehr viel Neid ist dort auch. Also ich merke, es gibt sehr viel Neid, weil ich halt auch ziemlich erfolgreich, also nebenberuflich mache ich tatsächlich mittlerweile Musik. Da bin ich ziemlich erfolgreich im Beruf als solches, im Referendariat in dem Fall, bin ich auch erfolgreich jetzt. Und
also Sie sind halt in der Wahrnehmung Ihrer Familie, Frau Dolmatow, ich muss Sie mal kurz unterbrechen,
ja, gerne.
Eine oder diejenige, die so in Ihrer Wahrnehmung völlig anders ist als die anderen.
Also, absolut, ja. Absolut. Okay. Alle haben, also sie bekommen Bürgergeld und ich bin immer so dieses, ja, stell dich mal nicht so da als ne, sonstiges. Also
Sie sind die Powerfrau, die auch noch erfolgreich ist und, genau, und Musik macht.
Genau.
Und
fühlen Sie sich denn das schwarze Schaf?
Ja, absolut, absolut.
Das ist nämlich eine der beliebtesten und unbeliebtesten Rollen gleich zugleich, ja. Das sogenannte schwarze Schaf. Was Sie uns jetzt aber erzählen, ist ja, dass Sie ja lauter Positivaspekte in Ihrem Leben hinbekommen haben. Sie haben sich aus den sozialen Verhältnissen herausgearbeitet, ja, Sie haben sich aus den Bildungsverhältnissen herausgearbeitet, haben heute quasi Ihren Weg gefunden als jetzt dann auch junge Lehrerin. Aber selbst das kann einen Menschen zum schwarzen Schaf machen, ganz offensichtlich, gell? Es sind nicht immer nur genau die Probleme, dass jemand drogenabhängig und verschuldet oder hat drei gescheiterte Ehen hinter sich und wird deswegen zum schwarzen Schaf, sondern tatsächlich auch positive Lebensentwürfe, genau, und Lebensläufe können uns, das hat was mit der Sozialstruktur, aus der wir kommen, auch ich war der Erste, der das Abitur gemacht hat in meiner Familie. Als ich nach München gezogen bin, ich bin auf der Ostalb groß geworden und bin eigentlich mit schwäbischer Mundart groß geworden, aber das ging in München nicht. Und wenn ich dann nach Hause kam, dann hat man mich allein schon, heute würde man sagen, gedisst, auch von Familienangehörigen, ja, dafür, dass ich die Hochsprache sprach, die in München verkehrstauglich war und eben nicht, wenn man von der Albra ist, irgendwie. So. Ein bisschen kann ich es nur. Also es ist ganz interessant, die ja, Geschichte mit dem schwarzen Schaf ist tatsächlich auch etwas, was durchaus auch mit positiven Lebens, also von außen betrachtet, objektiv betrachtet, mit positiven Lebensentwürfen einhergehen kann und nicht immer nur Negativaspekte eigentlich hat. Sehr interessant.
Gut, aber es wäre natürlich an der Familie von Mandy Dolmatow, das zu akzeptieren, zu respektieren, sich mit ihr zu freuen.
Das ist wieder unser Integrationsthema. Ne?
Weil die Schwester das geschafft hat, da, genau, kann man ja mal sagen, Hut ab, ja, toll. Ist aber nicht so. Passiert
nein,
nicht.
Und das liegt halt schon dann wirklich an Menschen, wie wir es ja vorhin auch schon gehört haben. Ich habe meine Meinung und an der halte ich fest. Das ist eine Art von Rechthaberei. Man muss es einfach mal ganz klar auch benennen, die einem einfach nicht zusteht. Ich habe nicht das Recht, auch über Familienangehörige zu urteilen, aber auch das ist in Familien sehr beliebt, diese ewigen Bewertungen und Beurteilungen, die Menschen auch klein sein lassen und klein machen und letztendlich auch aus dem Familiensystem oft auch drängen. Die Kontaktabbrüche, mit denen wir viel zu tun haben, die haben ihre Hintergründe, zum Beispiel in solchen Geschichten auch.
Das wollte ich gerade fragen, Frau Schmidt. Dann habe ich doch als Mandy Dolmatow das Recht zu sagen, ach Leute, ich mache mal eine längere Pause. Kann sein, dass ich gar nicht mehr aus der Pause raus will. Also, dass man sich einfach nicht immer wieder dieser Familie stellt und nicht immer wieder versucht, aufgenommen zu werden.
Definitiv. Dazu müssen wir aber aus der Rolle des Kindes heraus und wir müssen uns darüber bewusst sein, ich bin nicht mehr 5. Wenn die mich ausschließen, geht meine Welt nicht mehr unter. Und wir haben auf unserem Instagram-Account vom Artgerecht-Projekt einen Post, der immer wieder hochgeht, weil alle das total wichtig finden. Green Flags für Freundschaften. Also grüne, was sind positive Anzeichen von guten Beziehungen und Freundschaften? Und eine dieser Green Flags ist halt auch, dass ich nicht ausgestoßen werde, wenn ich anders bin, sondern dass ich angenommen werde, so wie ich bin. Und nicht die anderen mich klein machen müssen, um sich groß zu fühlen. Und ich finde es super wichtig, an der Stelle mir ganz klar zu machen, damit ich mich sicher fühlen kann, damit meine Kinderseele sich sicher fühlen kann, weil die ist es ja, die jetzt ausgestoßen wird und die weint. Dafür kann ich ganz viel tun, weil jetzt bin ich groß und ich kann meine 5-Jährige in den Arm nehmen und sagen, Hase, es fühlt sich dramatisch an, aber wir sind nicht mehr abhängig. Lass die mal ihr Ding machen, die kommen schon von selbst.
Wenn da nicht unser menschliches Problem wäre mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Es gibt Anthropologen, die sagen, Psychologen, unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit, weil wir eben soziale Wesen sind, wäre das stärkste Motiv im Leben des Menschen überhaupt. Was ja die verschiedensten schrillen Dinge
erörtert. Es ist ja sogar so, dass wenn sie ausgeschlossen werden, dass sie im Gehirn die gleichen Prozesse abgehen, als würden man ihnen körperlichen Schmerz zufügen.
Ja, genau.
Der Witz ist aber, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann. Und das finde ich super wichtig. Mein Gehirn kann nicht unterscheiden, von wem ich Zugehörigkeit kriege. Wir können uns ja auch zugehörig fühlen zu Menschen, die total gruselig sind. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, okay, die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe funktioniert nicht. Ich kann das aber im Gehirn quasi wie ersetzen durch die Zugehörigkeit zu einer anderen Gruppe, zu jemand anders, der mir das Gefühl gibt, ich bin wichtig und lernen, dass auch dort dieses Bedürfnis befriedigt werden kann. Das ist beim Artgerecht-Projekt auch ein Riesenthema. Mhm. Und das finde ich, das ist das, was wir sagen. Wir sagen immer, es gibt nichts, was man mit Liebe nicht wieder gut machen kann. Und woher ich mir diese Liebe hole, entscheide ich als Erwachsener selbst.
Frau Dolmatow, ich hoffe, das hat ein bisschen was gebracht.
Dankeschön, ja.
Danke für den Anruf aus Flensburg. Wiebke Koch oder Köch schreibt uns, sollte man Kinder fragen, ob sie glücklich sind als Geschwister? Wir haben 5 Kinder, sie streiten, sie vertragen sich, sie ignorieren sich und. Eigentlich glaube ich, dass sie zufrieden miteinander sind. Manchmal hat man aber die Frage oder stellt sich die Frage, ob sie sich alle gleich geliebt und behandelt fühlen. Sollte man das mal ansprechen und sie alle fragen, würde das Konflikten und Abneigung vorbeugen? Nicola Schmidt, was sagen Sie als Autorin des Buches Geschwister als Team?
Definitiv. Also wir geben unseren Eltern immer die Empfehlung, sprecht mit euren Kindern, fragt sie einfach. Ne? Also auf unserem Instagram-Account Artgerecht-Projekt gibt es auch immer wieder so Anleitungen, so Fragen, die du deinen Kindern stellen kannst. Und ich würde sie nicht in der Gruppe fragen, dann werde ich wahrscheinlich keine ehrliche Antwort kriegen, aber einfach mal so nebenbei. Und ich finde es witzig, ich arbeite gerade an einem Buch, Gespräche mit Kindern. Und da werde ich auch erklären, wie man solche Fragen stellt. Zum Beispiel eher so nebenbei, wir beide allein im Auto und dann mal so nebenbei fragen oder nebenbei beim Spielen. Dann kriegt man eine viel ehrlichere Antwort.
Herr Rögelein.
Auf jeden Fall sollte man ja mit Kindern anfangen zu sprechen. Wir haben es ja vorhin schon gehabt, Beziehung muss gelernt werden und die Familie wäre ein wunderbarer Ort, Beziehung auch zu lernen. Aber das hat natürlich auch etwas mit dem Lernen von Kommunikation über Beziehung auch zu tun. Die Kinder haben heute zum Beispiel, finde ich ganz wunderbar, im Kindergarten oft schon den Stuhlkreis, wo abgefragt wird, wie geht's dir, wo so Befindlichkeitsrunden gemacht werden und Kinder auch so ein bisschen in ihr Bewusstsein gebracht werden. Erzähl doch mal, auch vor den anderen, wie geht's dir gerade, wie geht's dir auch mit den anderen und so weiter. Warum sollte man das nicht auch in Familien letztendlich auch einführen und etablieren, das regelmäßig? Und ja, Sie haben recht, Frau Schmidt, das eine oder andere Gespräch so beiläufig beim Spielen zum Beispiel zu machen, das machen ja Kinder- und Jugendtherapeuten zum Beispiel auch, wo nicht direkt gefragt wird, weil in bestimmten Entwicklungsphasen des Kindes kann ich nicht direkt fragen, da muss ich das indirekt über das Spiel, über irgendein Stofftier zum Beispiel machen und so, oder auch übers Malen zum Beispiel. Aber mit älteren Kindern, finde ich, sollte man, spätestens mit Schulkindern, sollte man anfangen, durchaus auch den Stuhlkreis, so nenne ich das jetzt einfach mal, in der Familie auch einzuführen, zu etablieren, sodass alle Familienmitglieder lernen können, übrigens auch die Eltern und Erwachsenen, dass man lernt, offen miteinander zu sprechen. Ja, und da,
so, dann Tipp von mir, wir nennen das Familienkonferenz und es gibt einen ganz wichtigen Tipp, etablieren Sie einen Redegegenstand, sonst fallen sich alle ins Wort, nehmen Sie einen Stift, wer den Stift hat, redet, alle anderen hören zu und dann kann der Stift rumgehen und jeder kann was sagen und niemand darf das bewerten, was der andere gesagt hat, jeder spricht nur von sich. Ne? Genau. Das ist eine Familienkonferenz und das ist super, ein super, super Tool. Wir machen das in den Camps mit den Familien und das ist tatsächlich eine Sache, die sie immer mit nach Hause nehmen.
Und so arbeiten wir zum Beispiel auch in unseren Mehr-Personen-Settings zum Beispiel auch, ist meine Rolle Moderator. Ich bin derjenige, der dann Fragen stellt, der das auch nochmal über Kreuz gibt und so weiter. Alle hören sich zu und das ist ganz wunderbar, man fällt sich nämlich nicht ins Wort. Das ist, da muss man auch, glaube ich, ein bisschen Vertrauen lernen, dass solche Runden, wie Frau Schmitz sie auch gerade angesprochen hat, die Familienkonferenz, dass so etwas funktioniert. Ja. Es funktioniert vielleicht nicht gleich beim ersten Mal und auch nicht beim dritten Mal, aber ruhig darin vertrauen. Es ist wichtig, das auch zu lernen
und üben.
Und man darf da auch Fehler dabei machen, aber es ist wichtig, da dran zu bleiben.
Frau Schmitz, welches sind die häufigsten Fallen, in die Eltern tappen in Bezug auf Geschwister?
Wir rasten aus. Wir flippen aus, schreien die Kinder an, was ist das hier? Wir machen schuldorientierte Erziehung. Wer war das? Wer hat angefangen? Kriegen wir sowieso nie raus. Vergessen Sie es, Sie sind weder Richter noch Detektiv noch Polizist, müssen Sie auch nicht sein. Ich sage meinen Kindern immer, wir sind hier in der Familie und nicht vor Gericht. Es ist mir egal, wer angefangen hat. Ich will wissen, wie wir diesen Sonntag friedlich über die Bühne kriegen. Dann ergreifen Sie niemals Partei. Ja, dein Bruder hat mir ja gestern schon gesagt, das. Okay, du hast dich super über deinen Bruder geärgert. Ich sehe das. Du hast dich super über deine Schwester geärgert. Ich glaube, ihr habt beide einen Grund, euch zu ärgern. Und ihr habt beide einen Grund, dass wir das wieder hinkriegen. Komm, wir setzen uns hin. Und, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, vergleichen Sie nicht, vergleichen Sie nicht, vergleichen Sie nicht. Ich weiß, wie schwer es ist, aber Kinder vergleichen ist der Killer.
Herr Rögelein, wir werden ja alle gemeinsam alt. Wovon profitieren Geschwister im Alter? Sind das dann auch so die sozialen Kontakte, die wieder wichtiger werden?
Ja, die sind häufig natürlich auch von Pflege gekennzeichnet. Das ist jetzt gerade in meinem erweiterten Verwandtschaftsbereich passiert, wo eine 90-Jährige verstorben ist und die 80-Jährige Schwester jetzt sich 10 Jahre lang um die Schwester gekümmert hat. Das sind die beiden einzigen verbliebenen Geschwister. Und das löst jetzt auch eine riesige Trauer aus. Und auch mit 80 Jahren fängt jetzt nochmal was Neues an, ein neuer Lebensabschnitt. Frau ist verheiratet und so weiter. Ja, aber fängt jetzt auch nochmal ein neuer Lebensabschnitt an, so verrückt es klingen mag. Also, es geht darum, wirklich zu begreifen, es ist die längste mögliche Beziehung in unserem Leben. Und die Frage ist, was machen wir daraus? Nehme ich das an? Habe ich das verstanden? Ist mir das wichtig? Gebe ich dem auch irgendeine Bedeutung? Und wie werde ich mich um diese Bedeutung kümmern, vor dem Hintergrund, dass ich erwachsene Wahlmöglichkeiten habe?
Und eine Sache, die alle Eltern tun sollten, ist mit den Kindern in Kontakt bleiben. Nicht wahr, Frau Schmidt?
Ja, genau. Bleiben Sie in Kontakt. Und wir sollten immer, egal wie alt wir sind, ne, Herr Rögelein hat es gerade gesagt, auch mit 80 kann ein neuer Abschnitt beginnen. Egal wie alt wir sind, sagen wir unseren Kindern mit allem, was wir tun und aus ganzem Herzen, ich bin für dich da. Und auch wenn es schwierig ist, wir sind zusammen. Ne? Also wir bleiben körperlich anwesend, wir versuchen, wenn es möglich ist, nicht wegzugehen. Und Kinder sind Kinder, die lernen das, aber sie lernen das von uns.
Ich möchte diese Sendung beenden mit einer wunderschönen Mail von Alexander Gensch. Er schreibt, ein schöner Zufall, dass Sie das Thema Geschwister gerade heute aufgreifen. Meine 5 Geschwister, geboren zwischen 1972 und 1987 und ich, sind gerade aus verschiedenen Teilen Deutschlands auf dem Weg nach Weimar für ein Geschwisterwochenende. Nur wir, keine Partner, keine Kinder. In dieser Konstellation gab es das in unser aller Leben erst einmal und das ist schon eine ganze Weile her. Entsprechend groß ist die Vorfreude. Wir freuen uns mit Ihnen, Alexander Gensch, und mit all Ihren 5 Geschwistern. Viel Spaß beim Familientreffen. Dankeschön an Nicola Schmidt.
Und
Dankeschön an Jochen Rögelein und natürlich danke allen Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen mit Deutschlandfunk Kultur.